Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit und zwar sogar im Doppelpack. Bei uns zu Gast ist zum einen Christopher Hornig. Er ist der Gründer von Epiclay Technologies aus Wien. Das ist ein Unternehmen, das sich der vertikalen Bepflanzung von Innenstädten verschrieben hat. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, was natürlich darauf abzielt, dass wir alle in der Stadt auch bessere Luft zum Atmen bekommen. Und ist eine spannende Mission. Und dann haben wir aber auch noch gesprochen mit Nicolas Pless. Er ist der Gründer von Cleany, also von der Green Home Living GmbH. Und das ist auch ein super spannendes Unternehmen. Die beschäftigen sich quasi nicht mit der Außenhaut von Gebäuden, sondern mit allem, was drinnen passiert, nämlich mit den Wohnungen und wie wir unsere Wäsche waschen oder die Wohnung putzen oder das Geschirr spülen und so weiter. Also das ist auch ein sehr, sehr spannender Markt. Beides zwei tolle Unternehmen. Ich freue mich, dass wir hier einen Doppelpack haben, seit längerer Zeit mal wieder zum ersten Mal. Und bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, sprechen wir nochmal kurz über den Sponsor der heutigen Folge und zwar ist das Lendes. Lendes ist ein Berliner Startup, das im Prinzip alles an Unternehmen vermietet, was diese zum Arbeiten benötigen, also zum Beispiel Laptops, Smartphones, Schreibtische, Stühle und vieles, vieles mehr. Das ist ein ziemlich durchdachtes Konzept, muss ich sagen. Lieferung und Montage gibt es gleich mit dazu und über die Lendes-Plattform kann man seine Mitarbeiter überall ohne Kopfschmerzen mit wenigen Klicks ausstatten und zwar sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Und viele von uns werden gerade neues Equipment brauchen für ihre Mitarbeiter. Viele sind im Homeoffice, da werden Geräte vielleicht ausgetauscht oder man möchte seinen Mitarbeitern quasi eine Upgrade spendieren. Und ich glaube, genau dafür ist Lendes absolut der richtige Partner. Und es ist auch wirklich nicht teuer. Ein MacBook beispielsweise gibt es schon ab 29 Euro im Monat. Und Lendes hat auch schon tolle Kunden, wie zum Beispiel Infarm und Personio, also zwei Unternehmen, die hier auch öfters schon in den Nachrichten präsentiert wurden. Ja, und beide Unternehmen nutzen Lendes, um mit Lendes gemeinsam zu skalieren, um Zeit zu sparen und um flexibel zu bleiben. Und wenn euch das interessiert, es gibt sogar einen Gutscheincode für euch. Mit dem Code Startup-Insider bekommt ihr die ersten 2 Monatsmieten geschenkt. Und wenn euch das interessiert, dann geht ihr bitte einfach auf www.lendes.io/start-up-insider, um dort euren Code einzulösen. Dieser Gutscheincode ist gültig bis zum 21. Mai 2021. Also nochmal Startup-Insider und damit einfach die 2 ersten Monatsmieten geschenkt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten Startups, die gerade wachsen möchten oder ihre Mitarbeiter im Homeoffice ausstatten möchten, total spannend sein könnte. Also von daher einfach mal auf der Webseite lendes.io vorbeischauen und nicht vergessen, mit dem Gutscheincode Startup-Insider dann einfach die ersten 2 Monate sparen. Vielen, vielen Dank an Lendes für die Unterstützung des Podcasts und damit gehen wir rein ins erste Gespräch. Bei uns zu Gast ist Christoph Hornig von Epiclay. Hallo Christoph.
Hi Jan, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und auch liebe Grüße aus Wien, ja?
Ja, genau, du bist in Wien. Wir müssen auch gleich ein bisschen über die Wiener Startup-Kultur noch ein bisschen sprechen. Aber vorher sprechen wir natürlich über Epiclay. Stell dich doch mal vor und auch erzähl doch mal ein bisschen, was Epiclay macht.
Ja, super gerne. Also genau, ich bin der Christoph, ich bin einer der Gründer von Epiclay, auch der CEO. Wir sind ein relativ international aufgestelltes Startup in Spanien, Frankreich und Österreich. Und wenn wir uns vielleicht ein bisschen rauszoomen aus der Epiclay per se und uns ein bisschen in das Stadtbild versetzen, das ja in Wien ähnlich wie in allen anderen größeren Städten ist, und zwar geprägt von grauen Betonwüsten. Und da können wir natürlich über die Ästhetik streiten, aber über die soll es gar nicht gehen, sondern eher natürlich die Probleme, die damit einhergehen, sei es jetzt natürlich konzentrierte, starke Luftverschmutzung, Feinstaub, aber auch natürlich die städtische Hitze. Ich merke das im Sommer immer ganz stark, wenn ich raus aufs Land fliehe für einen Tag, dann ist es gefühlt gleich immer ein paar Grad kühler und angenehmer. Und das ist ein grundsätzliches Problem in Städten natürlich. Und eine der effizientesten Möglichkeiten, um da entgegenzuwirken, sind natürlich die Bäume. Und da hat ja auch jetzt letzte Woche, glaube ich, war das der Elon Musk im X-Prize gesagt, I like trees, it's a proven technology. Und wir sehen das ähnlich, nur haben wir halt leider im Stadtbild kaum Platz für Bäume. Und da freut man sich dann natürlich immer, wenn man irgendwie irgendwo in einem Stadtteil 50 Bäume, 100 Bäume pflanzt. Aber natürlich brauchen wir viel, viel mehr, um den eben genannten Problemen entgegenwirken zu können. Und da haben wir uns die vertikale Fläche ausgesucht. Die ist nämlich de facto derzeit großteils ungenutzt und könnte eigentlich enormen Platz bieten für genau diese Begrünung des Stadtbildes.
Das ist ein total spannender Ansatz, finde ich. Wenn du jetzt mal so dir wünschen könntest, wie Städte der Zukunft aussehen, wie, ne, also jetzt mal Integration von eurem Modell und so weiter, Bäume, vertikale Pflanzen, beschreib mal ein bisschen, hol uns doch mal ab, was, wovon du dann träumst.
Ja, super gerne. Also vielleicht wieder Beispiel Wien, und das schaut aber natürlich dann in die Größe skaliert in Berlin noch mehr so aus, in allen anderen großen Städten. Wien hat derzeit circa 500.000 Bäume im Stadtgebiet. Das ist schon relativ viel im internationalen Vergleich, aber gleichzeitig haben wir auf der Fassade 120 Millionen Quadratmeter an begrünbarer Fassadenfläche. Das hat auch uns erstmal umgehauen. Das ist eine enorme Zahl und enorm viele, unter Anführungszeichen, Bäume, die da auf der Fassade hängen könnten. Und so wünschen wir uns eigentlich auch das Stadtbild der Zukunft, dass man nicht quasi entweder in der Stadt wohnt oder die Natur genießen kann, sondern dass man wirklich auch vor seiner Haustüre diese Natur hat und das begrünte Stadtbild eben auch in Richtung Biodiversitätskrise vermeiden und diese Themen.
Und jetzt vielleicht euer Produkt, wie genau sieht das aus?
Genau. Also wir haben hier einen naturbasierten Ansatz. Das heißt, auch die Module, die den Platz für unsere Pflanzen bieten, sind ein Naturstoff. Natürlich haben wir hier auch viel an, und da vor allem Shoutout an unser Material Science Team in Barcelona, viel daran gearbeitet, um das zu optimieren. Aber wir haben hier im Grunde, könnte man sagen, Tonmodule, auf denen dann die Pflanzen direkt und ohne Erde anwachsen. Und dieses ist natürlich auch 100% Circular Economy compliant, kein Plastik, und hier heben wir uns eben vor allem durch diesen naturbasierten Ansatz ab, weil wir hier ein sehr, sehr, sehr wartungsarmes System schaffen können. Das heißt, wir brauchen keine konstante Bewässerung, brauchen keine Erde, kein Substrat, und die Pflanzen müssen de facto im Großteil nicht einmal zurechtgeschnitten werden. Und genau damit wollen wir es eben schaffen, den Greenwall- oder Fassadenbegrünungsmarkt weg von reinen Referenz- und Pilotprojekten hin zu einem System zu bringen, das ich wirklich in großem Stil einsetzen kann, um eben diesen Problemen der CO2-Reduktion, der städtischen Hitze entgegenwirken zu können.
Wer sind denn deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach die Verursacher des Problems? Also sind das dann hinterher die Architekten und die, ich weiß nicht, Immobilienentwickler, die relativ günstig bauen müssen und wollen? Oder sind es die Städte, die falsche Vorgaben machen und falsche Anforderungen stellen? Oder, also damit verbunden natürlich die Frage, wer ist hinterher der mögliche Lösungshebel? Also wo, mit wem sprecht ihr über das Problem?
Ja, also es ist gar kein Blame Game, weil ich glaube, es war einfach über die letzten Jahrzehnte so, dass man Wohnraum schaffen musste im großen Stil. Es wohnt ja derzeit weltweit gesehen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Städten. Das ist eigentlich ein unheimlich großer Prozentsatz. Und dementsprechend war es einfach wichtig, dass man hier diesen Wohnraum schaffen konnte. Und da geht es weniger darum, wer möchte da so günstig wie möglich sein, als genau um dieses Problem der Bereitstellung von viel, auch natürlich gewissen qualitativen Wohnraum. Aber wir sehen auch jetzt, dass Städte vor allem, und da ist Wien auch stark, aber genauso Frankfurt, Berlin, sehr stark fördern einerseits hier die Begrünung der Fassaden und damit auch es schaffen, die Fassadenbegrünung zu einem Punkt zu bringen, wo sie auch für den Immobilienentwickler, der natürlich auf den Quadratmeterpreis schauen muss, rentabel wird, vor allem mit den langfristigen Vorteilen der thermischen Isolierung, Energieeffizienzsteigerung, all diese Sachen. Andererseits sind es natürlich auch eher die Vorreiter, kann man fast sagen, auf architektonischer Ebene, aber auch wirklich die, ja, Immobilienentwickler, die sagen, wir wollen wirklich nachhaltige Bauweise implementieren, wir wollen da eine Vorreiterrolle annehmen, und das wird auch vom Markt geschätzt und dementsprechend auch honoriert.
Ja, wobei du natürlich ein bisschen voraussetzt, dass es Überzeugungstäter sind, ne? Weil ich sag mal, aus reinen Kosten verstehe ich schon richtig, ihr bietet keinen Kostenvorteil, sondern im Gegenteil, es ist für den Immobilienentwickler eigentlich eine Zusatzkosten, sind Zusatzkosten, die da entstehen, ne?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir sind derzeit quasi die zweite Haut, wir sind die grüne Lunge für die vor allem Bestandsgebäude, aber auch Neubauten, wir können beide bedienen. Aha. Und da ist es natürlich so, dass wir jetzt mit einer reinen Putzfassade zum Beispiel nicht konkurrieren können in der im Anschaffungspreis, das ist klar. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir langfristig natürlich uns auch rechnen, weil wir eben Energieeffizienz steigern, wir ersparen durch den kühlen Effekt auch eine Klimaanlage und all diese Themen. Also es ist nicht nur ein ich möchte was Grünes machen, ein Umweltthema, sondern es ist wirklich auch tatsächlich dann in funktionalen Benefits wiedergespiegelt.
Ah ja, ich verstehe. Okay, weil ich hätte jetzt gefragt, ob denn die Bewohner auch tatsächlich was davon haben oder ob es dann hinterher nur die Anwohner sind hinterher, ne? Also die Leute, die quasi drumherum wohnen, weil so müsste man ja wahrscheinlich auch auf die Kostenverteilung hinterher schauen.
Genau, richtig. Also es ist tatsächlich auch so, dass es sich dann in den Betriebskosten widerspiegelt und all diese Themen. Und natürlich sind es vielfältige Vorteile je nach Use Case, je nach Szenario. Also wir bedienen ja nicht nur die Außenfassade, sondern auch die Innenwand. Da denkt man natürlich dann eher an Büros, Hotels. Und gerade im Büro ist es natürlich auch so, dass ich wirklich spürbare Vorteile im Bereich der Mental und Physical Wellbeing quasi schaffe. Also das Wohlbefinden, das sich dann natürlich auch in der Arbeitsleistung, Effizienz und eben auch Krankheitstagen widerspiegelt.
Wir haben ja eben schon ein bisschen über die Kosten gesprochen, beziehungsweise haben es angerissen. Mit welchen Kosten muss denn jemand rechnen, der jetzt ein, ich sag mal, ein normales Mehrfamilienhaus baut und dann sagt, ich hätte gerne eine grüne Fassade?
Ja, das ist natürlich zum großen Teil auch abhängig von der Bepflanzung, vom Use Case. Das lässt sich pauschal schwer sagen. Wir sind da aber, ich sage mal, im guten Mittelfeld der bestehenden Fassadenbegrünungslösungen, gleichzeitig aber eben durch diese geringen Wartungskosten de facto über die Lebensdauer gesehen relativ günstig angesiedelt.
Aber trotzdem, gibt doch mal ein Preisgefühl, weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind das Quadratmeterpreise oder, also es ist klar, wir reden über ein Spektrum hinterher. Ne? Ihr könnt jetzt nicht individuell Angebote abgeben, aber ab welcher Größenordnung geht das los? Mit was muss ich denn ungefähr rechnen?
Ja, gerne. Also wir sind jetzt bei der durchschnittlichen Fassade, da sind wir jetzt nicht ganz unten im Preisspektrum, aber auch nicht ganz oben bei der, sag ich mal, Luxusausstattung. Da sind wir bei circa 750 Euro auf den Quadratmeter gerechnet. Wenn man das vergleicht mit einer Glasfassade, sind wir bei rund 1.100 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir sind da in natürlich gewissen Zahlen, aber die quasi in der Baubranche einfach mit einhergehen.
Und wie ist denn der Zuspruch vom Markt? Also wie schwierig ist das jetzt, das Ganze an den Mann zu bringen?
Ja, also da dürfen wir uns wirklich sehr glücklich schätzen, dass wir da, glaube ich, mit unserer eben vor allem wartungsarmen Lösung einen guten Nerv getroffen haben und auch ein ich sag mal, großes Problem bestehender Lösungen angreifen. Und wir haben eigentlich eher das Thema, dass wir schauen müssen, wie wir unsere Produktionskapazitäten jetzt ausweiten können.
Weil ich hätte jetzt fast gedacht, eigentlich müsst ihr euch ja auf starke Skalierung einstellen, ne?
Richtig, richtig, ja.
Ja, genau. Was sind da so die Bottlenecks?
Genau, also es ist natürlich so, dass man nicht von Anfang an auf 100 Fassaden sein möchte und dann quasi die kleinen Fehler auf vielen Fassaden machen möchte. Das heißt, wir sind jetzt bewusst quasi mit einigen ausgewählten Hauptpartnern hier in den Projekten. Aber in der Skalierung ist es dann tatsächlich so, dass wir jetzt schon schauen müssen, wie wir dann in die Produktionskapazitäten reinkommen, weil es auch einfach einerseits ein globales Problem ist, aber eben auch eine Lösung, die von Anfang an so gedacht wurde, dass sie de facto überall global auch eingesetzt werden kann.
Aber in welcher Geschwindigkeit könnt ihr jetzt skalieren? Weil ich frage mich gerade, ob ihr hinterher vielleicht sogar große Partner braucht, die euch helfen, sowohl beim Vertrieb als auch bei der Produktion?
Genau, also grundsätzlich, wir partnern jetzt schon auf Produktions- und Ausführungsseite mit wirklich sehr guten, großen Partnern. Unser ausführender Partner, der beispielsweise das British Museum in London gebaut hat, geplant hat, das auch Axel Springer Gebäude in Berlin, das ist ja bei euch noch näher. Und da war es uns wirklich wichtig, von Anfang an mit sehr guten Partnern zu arbeiten, die einerseits natürlich hundertprozentig auf Qualität setzen, aber vor allem eben auch vor großen Projekten nicht zurückschrecken und da schon die Erfahrung haben. Mhm. Und ja, es ist natürlich auch so, dass wir uns IP-seitig sehr früh sehr gut aufgestellt haben, damit wir hier, und das kam auch sehr früh schon bei uns rein, Möglichkeiten haben, in Licensing- und Vertriebspartnerschaftsmodelle zu gehen. Da sind wir natürlich auch jetzt schon in ersten Gesprächen, wobei natürlich der erste Weg ist, die eigene Erfahrung zu sammeln.
Hm. Ihr seid ja noch ein recht junges Team, ne? Ich habe gesehen, ihr habt noch keine Investoren an Bord, ne?
Das ist richtig. Wir haben bis dato gebootstrapped, das klassische Hard Work und da selbst den Weg bislang gegangen. Friends and Family natürlich auch am Start, very appreciated. Sind jetzt aber quasi mitten in der Aufsetzung unserer ersten Convertible-Finanzierungsrunde. Die Series A planen wir derzeit so in rund 12 Monaten.
Ja, hoffentlich dann mit dem X-Prize von Maskenbrücken. Ne? Genau, aber was ich eben wissen wollte, ihr seid ein junges Team und ihr seid auch sehr international aufgestellt. Wie habt ihr euch denn gefunden? Was war denn überhaupt so der Antrieb? Erzählt doch vielleicht noch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte.
Ja, sehr gerne. Das ist wirklich, glaube ich, ein spannendes Asset, auch jetzt allein für mich, da lernen zu dürfen von meinen Co-Foundern und Founderinnen. Wir sind in Spanien, Frankreich und Österreich ansässig im Founding-Team. Wir haben uns tatsächlich über ein EU-Erasmus-Projekt kennengelernt. Die Architekten Sumit und Mauricio, die in Barcelona sitzen, aber sind eigentlich Mexikaner und Inder, die schon davor eben an einer Lösung der vertikalen Begrünung getüftelt haben. Mary Eve ist unsere Biologin, die sitzt in Frankreich, die quasi sich auf die epiphytischen Pflanzen, das sind die Pflanzen, die wir auch nutzen, in unserem System spezialisiert hat. Und da haben wir eigentlich eine sehr coole Synergie gefunden untereinander.
Und da musst du jetzt vielleicht trotzdem mal erzählen, wie arbeitet ihr denn zusammen? Weil das ist ja jetzt ein fully remote Team dann eigentlich, ne?
Ja, das ist richtig. Wir waren auch schon remote, bevor es quasi jeder sein musste, gezwungenermaßen. Das ist natürlich in gewissen Situationen schwierig, aber wir meistern das sehr gut. Einerseits, weil wir eben sehr abgesteckt quasi diese, man könnte fast Departments sagen, haben die Produktentwicklung auf Modulseite, auf quasi wirklich Baustoff, Material Science Seite in Barcelona, die botanische Seite in Frankreich und wir quasi mit dem Business Development in Österreich, wo wir jetzt auch eben quasi natürlich den ersten Fokusmarkt haben, aber auch jetzt schon in Gesprächen mit UK, Deutschland und so weiter sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also die Abstimmung da ist wirklich super einfach, weil wir alle quasi diesen Drive durch die Mission haben, einfach diese Vision, dass wir hier nachhaltig einen Beitrag zur Begrünung und der Städte und dem Klimaschutz quasi leisten dürfen.
Nee, finde ich super spannend. Kann ich auch nachvollziehen, dass es inhaltlich total einfach ist, aber vielleicht nochmal, weil das ein relativ besonderer Case ist bei euch. Wie läuft denn dann hinterher das Thema Vertrauen und auch zum Beispiel Verträge? Wie macht ihr das denn?
Genau, also wir sind grundsätzlich natürlich alle Founder, also dementsprechend auch Equity beteiligt. Das Vertrauen läuft insofern sehr gut, weil wir einfach alle so dahinter sind, dass wir eigentlich eher overdelivern wollen, als jetzt irgendwie zu wenig machen, sag ich mal. Also es ist wirklich jeder mit, ich sag mal, Herz und Seele dabei. Und dementsprechend haben wir da wirklich einen sehr flüssigen und sehr gut laufenden Arbeitsablauf. Und es ist eigentlich, als würden wir alle im selben Büro sitzen, nur halt ein paar hundert und tausend Kilometer entfernt voneinander.
Aha, na sehr spannend, ja. Dann gib doch nochmal einen kurzen Ausblick. Wie geht's denn weiter bei euch jetzt? Ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Wettbewerben schon gewonnen oder wart bei manchen zumindest in der Endausscheidung und so weiter. Das ist ja erstmal großartig. Ist das ein Weg für euch, der relevant ist auch für die Zukunft?
Ja, also das war auch natürlich ein bisschen so der, ich sag mal, Bootstrapping-Weg. Jetzt, dass das eins der großen Themen war, der University Startup World Cup, den wir gewinnen durften, der uns natürlich einerseits auch international ein bisschen positioniert hat, der uns aber natürlich auch da wieder Know-how und auch im gewissen Bereich finanzielle Zuschüsse gegeben hat. Aber das ist natürlich jetzt langsam diese Übergangsphase von, klar, versucht man einen X-Preis mitzunehmen, aber
100 Millionen, ne, glaube ich,
oder? Aufgeteilt auf mehrere Gewinner, ja. Ah, ja. Aber natürlich sind das Themen, die uns auch irgendwie dann nochmal im Team anregen und wo man wieder einen unterschiedlichen Blickwinkel kriegt und man hat in jeder Challenge, in jedem Wettbewerb irgendwie so die unterschiedlichen Lenses, die unterschiedlichen Blickwinkel der Jury, die einem auch helfen. Aber jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Übergangsphase, gerade dann mit dem Convertible in Richtung Formalisierung. Und es geht dann natürlich im Endeffekt um Bottomline, um Sales und auf der einen Seite und eben die Product Development zu einem gewissen Grad auch noch.
Das heißt, wenn sich jetzt Partner bei euch melden möchten oder Kunden, welche schweben dir da vor? Wer soll sich am besten bei euch melden?
Genau, also wir machen viel mit einerseits Städten und Gemeinden, weil hier natürlich der allein von Umweltfaktorsicht der Drive da ist und man nicht nur quasi auf die funktionale Ebene schauen muss. Da machen wir viel. Wir machen aber auch viel eben mit Konzernen, die hier ihre Betriebsgeländen begrünen wollen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Und wer bei uns natürlich immer quasi die Netzwerkpartner, nennen wir sie quasi, sind die Architekten, weil man da natürlich nicht sofort ein Projekt gemeinsam hat, das kommt vielleicht dann im Laufe der Zeit unter, wenn man weiß, okay, da könnte eine grüne Fassade gut dazu passen, aber da freuen wir uns auch immer über den Austausch, weil man hier wirklich sehr, sehr viel auch in jedem Gespräch mitnehmen darf.
Und dann sag doch nochmal kurz was zu Außen versus Innen. Also was hat man denn innen? Also wir haben jetzt relativ viel über Außen gesprochen. Wie läuft das denn innen ab? Welche Preise, sind das die gleichen Preise hinterher, gleiche Preisdimensionen und mit welchem Aufwand habe ich da zu rechnen?
Mhm. Genau, also wir haben den Vorteil im Außenbereich natürlich, dass wir nicht nur dem Hausbesitzer und Besitzerin was Gutes tun, sage ich mal, im Punkto eben verbessertes Innenraumklima, sondern dass wir einfach wirklich zum gesamten Stadtklima einen positiven Beitrag leisten. Das ist natürlich auch für viele private Hausbesitzer oder Immobilienentwickler ein wichtiger Faktor, den sie einfach verfolgen möchten. Im Innenbereich haben wir einfach das Thema eben Innenraumklima. Man muss ja auch sehen, dass oft die Luftverschmutzung deutlich höher ist als im Außenbereich. Das ist gar nicht so irrelevant. Innenraum auch das Thema Luftfeuchtigkeit, weil man natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten, wenn wir dann alle zurück ins Office wollen und uns natürlich auch vielleicht aufs Großraumbüro freuen, hat man oft auch das Thema, dass einfach die Luftfeuchtigkeit zu gering ist und dass natürlich die Virenverbreitung gut tut, sag ich mal. Und da können eben auch Begrünung kann da helfen, einfach ein angenehmeres Klima zu schaffen und einfach auch nachgewiesen, dass man wirklich sowohl auf der mentalen, aber auch der physischen Seite das Wohlbefinden wirklich steigert. Und ich glaube, es geht ja auch viel mittlerweile, dass man wirklich einen sehr guten Arbeitsplatz schafft, nicht nur einen brauchbaren, zweckmäßigen Arbeitsplatz, sondern dass es auch wirklich einfach darum geht, dass man hier ein angenehmes Arbeitsklima schafft für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Super. Cool, Christoph. Also klingt sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ist natürlich jetzt noch ein sehr frühes Stadium, aber klingt so, als habt ihr, weil du sagst ja, ihr seid missionsgetrieben, als habt ihr da auch irgendwie den Elan, das groß zu machen. Wie kann man euch denn noch unterstützen?
Definitiv. Also uns geht es wirklich darum, dass wir da einen großen Impact leisten können und das wollen wir auch dementsprechend vorantreiben. Wir haben einerseits natürlich, wie gesagt, das Thema Nachfrage und da sind wir natürlich auch wirklich froh, dass wir da mittlerweile auch ganz gut dabei sind und da wirklich schauen müssen, dass wir da auch produktionsseitig das hinkriegen. Das andere Thema ist natürlich der Convertible Note, wo wir uns natürlich über auch anfangen freuen. Wir sind da jetzt mitten in der Vorbereitung, aber genau das sind so die Themen. Teamseitig sind wir da gut aufgestellt, breit aufgestellt und freuen uns über die nächsten Schritte natürlich sehr.
Super. Klingt ganz toll, Christoph. Dann drücke ich die Daumen und haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Soweit haben wir alle Punkte abgedeckt, denke ich. Das Freut mich sehr. Danke dir.
Klasse, mich auch. Ja, du dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ne? Ja, vielen lieben Dank und nochmal schöne Grüße auch an alle Zuhörenden aus Wien.
Genau, ciao.
Ciao, danke.
Ja, so viel also zu Christoph Hornig von Epiclay und wir machen direkt weiter mit Nicolas Pless. Ich habe es angekündigt, er ist von Cleany, ein super spannendes Unternehmen hier aus Berlin. Schön, dass du da bist, Nicolas. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Jan, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch, du. Heute geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit und da habt ihr ein spannendes Produkt, eine Produktfamilie eigentlich schon, die momentan so ziemlich en vogue ist. Ne? Vielleicht kannst du dich mal vorstellen, erzählen, was ihr macht.
Ja, vielen Dank. Ich bin Nicolas, Mitgründer von Cleany. Wir machen Reinigungstabletten. Kann man sich vorstellen wie eine kleine Brausetablette, die man einfach in eine Flasche schmeißt und nach kurzer Auflösezeit ein vollwertiges Reinigungsmittel zur Verfügung hat. Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen on vogue. Ja, man liest in letzter Zeit viel darüber. Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg, eine ganze Industrie umzukrempeln und mit unserer Win-Win-Win-Lösung dem Endkunden was Gutes anzubieten.
Ja, ich hatte vor kurzem die Gründer von Everdrop bei uns zu Gast im täglichen Podcast und da habe ich mich irgendwie da schon gefragt, warum das Thema jetzt plötzlich so durchstartet und nicht irgendwie schon seit 20 Jahren da ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat auch viel zu tun mit dem gesellschaftlichen Status, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Vor 20 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit in meinen Augen einfach noch nicht so in der Gesellschaft verankert. Und jetzt merken, ich glaube, durch verschiedene Generationen auch hinweg die Leute, dass ein Umdenken erforderlich ist, dass dieses Umdenken auch mit den kleinen Aktionen im Alltag startet. Dementsprechend haben wir eine Lösung, die ja für den Kunden auch keine große Umstellung aufzwingt, sondern er hat einfach ein kleineres Produkt, ein anderes Produkt, ja, was er aber letztlich genauso nutzen kann, wie er es von früher, sage ich mal, kennt.
Willst du uns mal so ein bisschen durchführen durch das Produkt? Wir sprechen ja jetzt schon quasi über die Frage, warum der Markt irgendwie bereit dafür ist, aber was ist denn genau das Produkt? Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen schildern, wahrscheinlich am besten plastisch aus Konsumentensicht.
Ja, plastisch aus Konsumentensicht ist es eine Brausetablette, die man letztlich mit Wasser auffüllt, oder anders, es ist eine Brausetablette, die man in ein mit Wasser gefülltes Gefäß tut, die sich nach kurzer Auflösezeit in ein wirklich vollwertiges Reinigungsmittel wandelt, mit dem der Kunde dann ganz normal seine Haushaltsreinigung vornehmen kann. Letztlich damit sind wir gestartet. Mittlerweile haben wir unser Produktportfolio auch etwas erweitert, alles mit dem großen Ziel, den persönlichen Haushalt komplett plastikfrei gestalten zu können.
Und für mich als Anwender, mit welchen Mehrkosten muss ich dabei rechnen?
Prinzipiell ist unsere Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmitteln günstiger, verglichen quasi mit anderen nachhaltigen Reinigungsmittelalternativen. Man hat natürlich einen hohen initialen Setpreis, wenn man unsere Flasche mit dazu erwerben möchte. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Also man kann wirklich jede Reinigungsmittelflasche benutzen, die man zu Hause hat. Klar, wir empfehlen diese vorab immer mal auszuspülen, bevor man dann unser Produkt nutzt. Aber wenn man halt nicht auf das Set geht, dann ist es wirklich günstiger und natürlich langfristig gerechnet sowieso.
Ja, aber ihr habt ein Abo-Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Und das ist aber jetzt nicht so der Nespresso-Effekt, dass ihr sagt, ihr verkauft ein Gerät und dann ist man quasi dadurch in so einem, ich weiß nicht, Login-Effekt, dann man muss quasi auf euch zurückgreifen, sondern es ist im Prinzip tatsächlich losgelöst von der Hardware, wenn man so möchte, kann man eure Produkte auch ganz normal einsetzen, verstehe ich richtig, ja?
Genau, wir haben ein Abo-Modell, das hast du richtig gesehen, aber ohne Login-Effekt. Ja, also der Kunde ist wirklich frei, die Gefäße zu nutzen, die er zu Hause hat. Da möchten wir niemandem etwas vorschreiben.
Und jetzt Everdrop, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr Konkurrenten seid oder gemeinsame Wegbereiter, kannst du vielleicht auch nochmal ein Wort zu sagen, aber die haben ja jetzt, weiß nicht, relativ große Summen eingesammelt. Ne? Das hat mich wirklich ziemlich umgehauen. Seht ihr euch auf einem ähnlichen Kurs?
Ja, gemeinsame Wegbereiter ist, glaube ich, ein guter Aufhängungspunkt. Wir sind ja gleichzeitig mehr oder weniger gestartet im Dezember 2019 und Everdrop hat da eine andere Schiene eingeschlagen als wir. Wir haben ein paar Business Angels mit an Bord genommen und Everdrop hat, ja, wie du richtig sagst, enorme Summen eingesammelt und legt ja einen ganz guten Pace vor. Ich glaube, dass zeigt letztlich einfach, dass man hier insgesamt auf einem guten Weg ist, auf einer guten gemeinsamen Mission, dieses Umdenken, was in der Gesellschaft sowieso schon stattfindet, auch fortzuführen und hier vielleicht eine ganze Industrie umkrempeln kann.
Aber wenn du jetzt sagst, Everdrop schlägt einen anderen Weg ein als ihr, hat aber sehr viel Kapital aufgenommen, du siehst nicht, dass es hinterher ein Kapitalspiel wird?
Ich glaube, dafür kann man sich letztlich den Reinigungsmittelmarkt als solchen anschauen, wie viele hundert und tausend verschiedene Marken es in dem Bereich gibt. Wir haben gemeinsam eine neue Kategorie eröffnet und sie rennen sehr schnell los. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es halt hier nur Platz für einen Spieler gibt.
Nee, also nicht zwangsläufig nur Platz für einen Spieler, aber die Frage ist ja hinterher, was macht Everdrop mit dem Geld, was ihr jetzt vielleicht nicht so schnell machen könntet?
Ja, letztlich, da müsstest du Everdrop natürlich fragen. Ich denke, man sieht hier den klassischen Marketing-Case. Ja, viel wird in Performance, in Influencer investiert. Das macht natürlich viel her und zeigt sich natürlich auch in den Followerzahlen und Co. Wir sind da ein bisschen anders positioniert und sind halt nicht den VC-Weg gegangen.
Und wollt ihr auch nicht. Also das heißt, ihr sucht auch gerade nicht aktiv Kapital.
Ja, die Finanzierung von jungen Unternehmen ist natürlich immer so eine Frage, aber wir gehen gerade nicht aktiv auf VCs zu.
Genau, also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen durch euer Unternehmen. Wie groß ist denn euer Team und wo steht ihr denn gerade?
Unser Team, wir sind aktuell knapp 20 Leute, natürlich ein großer Teil davon auch im Marketingbereich, wo wir stehen. Ja, ich glaube, wir haben durch die Gründung in Corona-Zeiten einen recht turbulenten Start hingelegt, aber dennoch ein recht gutes Wachstum danach zeigen können. Die Kunden sind zufrieden mit unserem Produkt und ja, wir sind damit natürlich auch zufrieden. Wo wir stehen, wo wir hinwollen, ist natürlich den Haushalt, ja, plastikfrei zu gestalten. Da arbeiten wir natürlich an vielen verschiedenen neuen Ideen und Produkten, um dem Kunden das auch zu ermöglichen. Und ja, mehr möchte ich eigentlich nicht sagen.
Okay. Und die Vertriebswege, die ihr einschlagt, welche sind das? Ist das so hinterher ein Direct-to-Consumer-Business? Ich frage deswegen, weil bei Everdrop, weiß ich ja zum Beispiel, ist Vorwerk Ventures eingestiegen. Das fand ich einen sehr interessanten Move, muss ich sagen. Siehst du euch auch so einen Weg gehen oder geht ihr hinterher über den Handel?
Ja, prinzipiell sind wir natürlich auch als Direct-to-Consumer-Brand gestartet und mittlerweile sind wir aber auch schon im Einzelhandel vertreten. Wir sind bei Biber in Österreich in allen Filialen erhältlich und möchten natürlich auch diesen Weg weitergehen und unser Einzelhandelsgeschäft weiter ausbauen.
Und die Marketingkanäle und also über welchen Kanal findet ihr denn da die meisten Kunden? Sind das so Influencer-Kanäle? Also ich kenne mich tatsächlich in dem Markt überhaupt nicht aus, aber ich kann mir ja vorstellen, dass wahrscheinlich so TikTok, YouTube, Instagram und sowas, das ist so die naheliegendsten Kanäle werden, ne?
Genau, also die Performance-Kanäle sind natürlich naheliegend. Wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Lifestyle-Produkt. Ich glaube, den Vergleich kann man, wenn man einmal auf unsere Website geht, recht schnell nachvollziehen, dass wir nicht mehr dieses verstaubte Image haben, Reinigungsmittelflasche im allerletzten Schrank in der Abstellkammer, sondern dass es auch kein Problem darstellt, unser Produkt mal bei Gästen zu präsentieren oder rumstehen zu haben, wenn jemand vorbeikommt. Und das funktioniert natürlich sehr gut über die Performance-Kanäle.
Ja, ihr habt eine schöne Bildsprache, finde ich, ne? Und habt auch eine klare Farbwahl da irgendwie. Macht wahrscheinlich Sinn für jeden Hörer, sich mal eure Produkte anzugucken, denn ihr habt ein ganzes Produktsortiment. Was ist denn so, da habt ihr zwei Starter-Sets, sind das so die quasi auch die Einstiegspakete, mit denen die Leute wirklich loslegen? Oder wie testet man euch am besten?
Ja, also prinzipiell habe ich es ja am Anfang schon gesagt, jeder kann schauen, wie es für ihn am meisten Sinn macht, wer wirklich rein auf Reinigungsleistung gehen möchte, für den machen wahrscheinlich kleinere Pakete Sinn, aber ja, also ich möchte jetzt hier nicht verkaufen, aber die Starter-Sets in Summe sind natürlich schon darauf ausgelegt, dass man dann den allumfassenden, das allumfassende Markenerlebnis hat.
Nö, nee, muss nicht verkaufen, ne? Aber wir möchten ja auch irgendwie helfen, deswegen machen wir ja diese Nachhaltigkeitsthemen, dass im Prinzip solche Themen, wie ihr das jetzt gerade macht, irgendwie erfolgreich werden. Und dann ist natürlich die Frage jetzt für den Hörer, wie man da am besten mit euch zusammenkommt.
Genau, also dass jeder kann sich da frei entscheiden, auch die Reinigungstabs als solche funktionieren mit jeder herkömmlichen Flasche, die man schon zu Hause hat. Starterset bietet, wie gesagt, den kompletten, vollumfänglichen das Markenerlebnis.
Jetzt hast du 20 Leute, ihr sitzt in Berlin, das heißt, ihr sucht gerade auch Leute, also müsst ihr personell aufstellen. Vielleicht sagst du erst mal vorher noch einen Schritt zu Corona, das finde ich ja irre. Also zum einen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt fast am gleichen Tag mit Everdrop gegründet, das finde ich ja auch irre. Und dann habt ihr aber quasi auch beide direkt in Corona rein gegründet. Ne? Das ist ja auch irgendwie, schlimmer geht's ja fast nicht. Ne?
Ja, ich glaube, man kann pauschal zusammenfassen, man würde niemandem raten, in eine globale Pandemie ein Unternehmen reinzugründen. Wir hatten einfach ein paar Startschwierigkeiten mit unseren Lieferanten und Co. Da ist ein bisschen was durcheinander gewirbelt worden, vor allem ja, Corona-bedingt. Werksschließungen und Co. Ich glaube, das Portfolio muss hier nicht abfeuern, was da alles schiefgehen kann. Und das hat uns natürlich ein bisschen im Zeitplan nach hinten geworfen.
Mhm. Genau, aber jetzt sitzt ihr in Berlin und sucht ihr gerade Leute? Also ist oder müsst ihr quasi erstmal gucken, dass das Team, so wie es jetzt ist, irgendwie erstmal, ja, ich weiß nicht, ihr habt ja keine externen Investoren drin, außer Business Angels, dass das erstmal bezahlt werden kann?
Doch, wir suchen auch noch weiter Leute. Ich glaube, was halt hier sehr spannend ist, dass wir halt in diesem dynamischen Marktumfeld auch viel positive Resonanz bekommen und natürlich auch viele Themen testen wollen. Und ja, da braucht man, wie das so ist, immer gute Leute und Verstärkung. Und ja, letztlich alle Produkte haben auch den Vorteil, also die Reinigungsmittel-Tabs haben natürlich auch den Vorteil, dass sie sehr klein sind, dementsprechend auch gut versendet werden können in andere Länder und Co. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir gerade angehen. Unser Start in Frankreich, in Italien, das ist auch ein wichtiger Agendapunkt.
Nee, habe ich gesehen, dass ihr schon quasi Webseiten, zumindest die .com und FR habe ich gesehen, ja. Da seid ihr schon richtig aktiv gestartet, ja?
Ich würde es noch Soft-Launch nennen, richtig aktiv noch nicht, aber wir laufen mit schnellen Schritten darauf zu.
Und wie geht sowas los? Also erzähl mal, also wenn du sagst Soft-Launch, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Frankreich, wie startet man in so einem Markt?
Ja, prinzipiell, wir haben das schon recht lange vorbereitet und uns natürlich erstmal die Performance-Kennzahlen für die einzelnen Märkte angeschaut. Und dann ist es natürlich, weil wir hier im Reinigungsmittelbereich sind, immer noch ein rechtliches Thema, was man mit beachten muss. Da musste die ganze Vorarbeit geleistet werden. Und dann letztlich natürlich auch eine sprachliche Barriere, die man hat, wo man das Team dementsprechend verstärken musste, sich die Expertise reinholen musste, weil ich, muss ich gestehen, nicht fließend Französisch und Italienisch spreche und sonst auch vorher zumindest niemand. Jetzt dann einfach langsam aber sicher da auch die Märkte weiter ausbaut und vergrößert.
Und also wann würdest du, ich weiß nicht, seht ihr euch eigentlich als Impact-Startup, würdest du sagen?
Wir sehen uns auf jeden Fall als Impact-Startup. Ich glaube, der Impact, den wir erreichen können, wenn wir halt eine ganze Industrie, die letztlich auf vielen Chemikalien und Plastikflaschen beruht, umkrempeln können. Und wenn es halt auch nur den richtigen Denkanstoß an etablierte Player zu geben ist, dann haben wir sicherlich einen sehr großen Impact.
Und sag mal, eure Zielgruppe, siehst du eigentlich jetzt nochmal das Stichwort Fridays for Future, siehst du, dass eure Zielgruppe momentan oder die Adaption der Kunden eher im, ich weiß nicht, unter 30 Jahre Bereich stattfindet oder ist das Alter, spielt das keine Rolle?
Keineswegs. Wir haben natürlich alleine über die Marketingkanäle bedingt einen höheren Anteil an einer jüngeren Zielgruppe, aber unser Produkt wir haben Kunden aus allen Zielgruppen, es ist eigentlich relativ homogen verteilt. Da haben wir einfach den riesen Vorteil, dass für keinen Endkunden irgendwelche Nachteile vorhanden sind. Ja, und das ist egal, ob man da jung oder alt ist. Das ist einfach, ja, es liegt für jeden sofort auf der Hand, dass wir halt hier eine Lösung haben, die einen positiven Impact auf die Umwelt hat, auf das eigene Verhalten hat, und natürlich ja Convenience-Faktoren und Design-Faktoren da noch gar nicht mit eingerechnet.
Aber jetzt musst du mir nochmal helfen, also keine Nachteile, sondern im Gegenteil Kostenvorteile. Jeder sagt, man muss der Umwelt helfen, und trotzdem habt ihr ja noch nicht 100% Marktanteil. Warum denn nicht?
Warum noch nicht 100% Marktanteil? Ist eine gute Frage. Wir arbeiten natürlich dran, das immer weiter auszubauen. Wir haben hier einen sehr großen Markt natürlich mit vielen Playern. Reinigungsmittel und Waschmittel ist oftmals ein Gewohnheitsthema für viele Menschen, die dann halt zu dem greifen, was vielleicht ihre Großeltern und ihre Eltern ihnen mal gezeigt haben oder beigebracht haben zu nutzen. Aber wir haben natürlich auch noch einen Nachteil, dass wir in unserer jungen Firmenhistorie noch gar nicht so viele Menschen erreichen konnten, dass wir der 100% Marktanteil hätten können.
Also ist es hinterher ein Marketingthema, würdest du sagen, oder?
Ich glaube, es ist halt einfach ein Wachstumsthema. Ja, als kleines Team 100% Marktanteil zu haben, ist natürlich wünschenswert, aber unrealistisch. So, wir arbeiten daran, hier die Leute da aufzuklären, versuchen auch über unseren Instagram-Kanal den Leuten viel Wissen mitzugeben über das ganze Thema, Aufmerksamkeit zu schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren über die Problematik, die man eigentlich im Alltag hat. Und die ist nicht immer nur per se das böse Plastik, sondern es geht auch zu anderen Themen über, wie CO2-Emissionen und Co. und einfach kleine Steps, die man im Alltag machen kann. Da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, die Leute das Wissen zu vermitteln, um dann für sich selbst die Entscheidung zu treffen, ob so eine Lösung wie unsere Sinn macht oder eben nicht.
Und was würdest du sagen, wann ist der Moment, dass die ganz Großen, also die, ich weiß nicht, Procter & Gamble, Unilever, ich weiß gar nicht, wer da in dem Markt alles aktiv ist, wann wachen die auf und sagen, wir bringen jetzt quasi genau, wir adaptieren jetzt, ihr habt jetzt die perfekte Blaupause geliefert und wir adaptieren die jetzt 1:1 und überrollen den Markt?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich mich freuen, wenn du die Antwort darauf hast, dass du sie mir dann rüberschiebst, aber das kann ich nicht sagen.
Nee, aber ist das eine Sorge für dich? Also wie gesagt, deswegen habe ich vorhin nach Impact gefragt, weil Impact-Startups, die verstehe ich immer so, denen geht es um die Mission und Hauptsache man erreicht das Ziel und der Weg, oder wer hinterher das Ziel erreicht, wenn da jetzt, weiß nicht, 10 Ecosias im Markt wären, Hauptsache man hat hinterher quasi Google geschlagen, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, glaube ich. Und das wäre ja bei euch eigentlich auch so, ne? Also hast du Angst vor den großen Playern? Also würde ich das wurmen?
Das würde mich nicht wurmen. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass halt immer mehr Awareness auf das Thema kommt. Das war klar. Wir haben eine super Lösung und dementsprechend stehen wir dem ganzen Thema recht entspannt entgegen.
Also selbstbewusst und entspannt. Aber das wäre wahrscheinlich auch total cool. Vielleicht kannst du das mal durchspielen. Hast du vielleicht auch schon, wenn jetzt so ein großer Player bei dir anrufen würde, ne?
Ist auch alles schon passiert. Bisher ist passiert, nichts Spruchreifes da rausgekommen. Ja. Das ist natürlich ein Abklopfen auf verschiedenen Ebenen.
Ja, okay, aber das ist ja natürlich sehr spannend. Ja. Und das heißt, seid ihr für einen Strategen jetzt gerade schon ein Investment, eine Investmentoption oder geht es da sogar schon über eine Übernahme, würde ich sagen?
Nee, also gar nichts in der Richtung. Das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Eher auch Thema TAP-Prinzip, also auf dem Low-Level. Da geht es nicht Richtung strategische Übernahme oder ähnliches.
Ja, würde das total Sinn machen jetzt gerade, oder? Also jetzt seid ihr wahrscheinlich noch auf dem Level, wenn du sagst, ihr habt noch keine weiteren Investoren drin als Business Angels und ihr habt schon den ersten Proof und du hast ja vorhin gesagt, auch zufriedene Kunden, ja, dann also wäre doch eigentlich so ein Procter oder so, ich meine, wahrscheinlich ist das jetzt der Feind, wahrscheinlich darf der auch nicht bei euch investieren, rein moralisch, aber eigentlich wäre das doch wünschenswert, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also mit dem Gedanken spielen wir gerade nicht.
Ah ja, na spannend. Und sag mal, du hast vorhin ja gesagt, zufriedene Kunden, habe ich mir aufgeschrieben. Wie bemesst ihr das, diese Kundenzufriedenheit?
Ja, also prinzipiell gibt es ja einfach für Reinigungsmittel natürlich, kann man die gegeneinander benchmarken. Das machen wir natürlich regelmäßig, um uns halt hier auch anzuschauen, wie wir selber im Markt abschneiden. Ansonsten über die klassischen öffentlich zugänglichen Kanäle, die ja, wie Trusted Shops, Google Rezensionen und Co. Und letztlich als D2C-Brand hat man ja immer den Riesenvorteil, dass man den direkten Kundenkontakt hat und da hunderte Kundeninteraktionen pro Tag im Tagesgeschäft schon hat.
Ja, wollte ich fragen, ob das quasi, also ob so, ich weiß nicht, E-Mail-Marketing, Net Promoter Score, ob das alles so Themen sind, mit denen ihr euch schon beschäftigt. Also ob quasi ein Teil eures Teams, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das strukturiert ist, weil ob dann quasi Online-Marketing und ich habe auch mich gefragt, ob ihr zum Beispiel die Logistik, ob ihr das in-house macht, sind das so Themen, wo ihr quasi eigene Personen für eingestellt habt oder versucht ihr alles outzusourcen?
Nee, Thema Logistik haben wir outgesourced. Da haben wir kein eigenes Lager, da arbeiten wir mit einem Fulfillment-Partner zusammen. denke, hat man auch schon oft gesehen bei Startups unserer Größe.
Total, ja.
Themen E-Mail-Marketing, Net Promoter Scores. Ja, da haben wir auch intern Leute, die sich damit beschäftigen, quasi die Kundenzufriedenheit zu messen und natürlich auch weiter zu verbessern.
Super. Ja, also klingt nach einem echt tollen Produkt, muss ich sagen. Toller Markt, in dem ihr unterwegs seid. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen? Also vielleicht, wenn du magst, kannst du nochmal erzählen, wen ihr sucht, wie man, also wir haben ja schon über das Startup-Kit gesprochen, das heißt, da ist klar, wie man euch testen soll, aber wer soll sich denn vielleicht noch bei euch melden? Und also jetzt mal von Mitarbeitern angefangen, die ihr sucht, aber hin auch vielleicht zu Kooperationspartnern oder so?
Ja, bei Kooperationspartnern fange ich mal mit an, ist natürlich für uns spannend, eigentlich jede Firma, jeder Partner, der Lust hat, quasi ein nachhaltiges neues Produkt mit in sein Portfolio aufzunehmen. Bei Mitarbeitern ist es ja auch recht stark in die Marketing-Schiene, wie wir es ja jetzt auch schon in diesem Gespräch öfters thematisiert hatten, also von Social Media Managern über Performance Marketing Manager und Online Marketing Manager im Allgemeinen, auch von Junior Praktikanten und Senior Bereich ist eigentlich alles dabei.
Aber so, sag mal, zum Beispiel so die Produktentwicklung, also jetzt, ihr habt jetzt nicht irgendwie ein großes Chemielabor oder sowas, mit dem ihr dann täglich quasi diese ganzen Produkte entwickelt?
Wir haben natürlich intern auch eine Produktentwicklung. Ich habe, glaube ich, hier den großen Vorteil, dass ich mir anmaßen kann, die Thematik ein bisschen zu kennen. Ich habe Chemie und Verfahrenstechnik ursprünglich studiert und am Anfang natürlich die Produktentwicklung maßgeblich mit beeinflusst. Da haben wir einfach mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet und wir haben dann das Produkt so entwickelt, wie wir es jetzt haben.
Also so funktioniert das gut, ja? Deswegen frage ich gerade, ob man also auch die Produktentwicklung dann irgendwie so mehr oder weniger outsourcen kann?
In gewissen Teilen ja. Also ich denke, es ist immer wichtig, dass man auch Knowledge in-house hat und da nicht, ohne Fachwissen quasi sich halt eine Lösung aufquatschen lässt, mit der man vielleicht am Ende gar nicht zufrieden ist und die gar nicht die selbst gesteckten Ziele und Anforderungen erfüllt.
Ja, weil ich, also ganz ehrlich, ich finde den Markt, in dem ihr unterwegs seid oder die Produkte, die ihr dafür entwickelt, das finde ich, also das ist ein spannender Markt, aber ich finde es hochkomplex. Ja, deswegen frage ich gerade, wie viel man da eben in-house machen muss oder wie viel man eben rausgeben kann.
Ja, viele Bücher gewälzt, auf jeden Fall.
Ja, nee, sehr spannend, du. Ja, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, aus meiner Sicht eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben alles durch soweit. Passt.
Super. Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand sich mit euch beschäftigen möchte, welchen Kanal soll er sich nochmal angucken? Ist Instagram der beste oder wo würdest du sagen, kann man sich am ehesten aufschlauen?
Ja, Instagram und natürlich unsere Website selber. Ich glaube, da findet man alle relevanten Informationen. Wie gesagt, wenn die Leute sich auch generell einfach für das Thema Nachhaltigkeit und Little Steps in Richtung einem nachhaltigen Lebensstil interessieren, ist unser Instagram-Kanal sicherlich spannend. Ja, und falls den einen oder anderen Hörer hier unsere ausgeschriebenen Positionen interessieren, die findet er natürlich auch am besten über die Website.
Super. Nikolas, also tolle Mission, ich drücke die Daumen, ja, und ja, vielleicht hören wir uns demnächst wieder im täglichen Podcast mit einer Finanzierungsrunde, wer weiß.
Ja? Vielleicht, ja.
Cool. Super. Danke dir, ne? Alles Gute.
Klar. Bis dann.
Ciao. Und damit sind wir durch für heute. Das war Nikolas Pless von Cleany und davor, wie gesagt, Christoph Hornig von Epiclay. Zwei super spannende Unternehmen, finde ich. Guckt sie euch beide mal an. Mich haben sie auf jeden Fall beide total überzeugt. Ich hoffe, euch auch. Und was euch hoffentlich auch überzeugt hat, ist unser Partner der heutigen Sendung, nämlich Lendes. Lendes, nochmal kurz zur Erinnerung, der ideale Partner, um mit Startups zu wachsen. Dort bekommt man sämtliche Technologie oder auch Möbelausstattung. Und zwar zum einen für das Büro, fürs ganze Team oder auch im Homeoffice. Und ihr habt es hoffentlich noch in Erinnerung auf der Webseite lendes.io/start-up-insider bekommt ihr die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzulösen. Dieser lautet startup-insider und dann erhaltet ihr die ersten beiden Monate bei Lendes einfach gratis. Ein super Angebot. Vielen Dank nochmal, Lendes, und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder mit Read Only, mit unserem Bücher-Podcast oder dann am Montagmorgen mit unserem Daily-Podcast, mit der Nachrichtensendung. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis dahin. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.